Ja, danke Mary für das Bild. Es geht tatsächlich darum, dass es fließt. Wir empfangen von Jesus und wir geben weiter von Jesus. So unser Gemeindeslogan, ja, Johannes 10, Vers 10, Leben im Überfluss, Leben in Fülle. Das heißt, dass wir nehmen von Jesus und weitergeben. Christsein ist so einfach eigentlich, ne? Genau. Empfangen, weitergeben, empfangen, weitergeben. Und das möchte ich heute mit dem Thema Trost machen. Trost und Ermutigung. Ich hoffe, wir können alle etwas lernen von Apostel Paulus, in die Art, wie er die Dinge erlebt und wie er sie einordnet und wie er sie sieht, die sind schon erstaunlich. Ja. Lasst euch mit inspirieren durch 2. Korinther 1, Vers 3 bis 7. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 7. Ich lese mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Die hat hier etwas mutiger übersetzt und etwas zeitgemäßer. Es heißt dort: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Denn wie die Leiden, die Christus ertrug, sich auch über uns ergießen, so reich ergießt sich dann auch sein Trost über uns. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Wir sind voller Zuversicht für euch, denn wir sind sicher, dass ihr nicht nur an den Leiden Anteil habt, sondern auch an dem Trost. Ich möchte mit euch einfach nochmal in Ruhe durch den Text gehen, ein bisschen erklären und dann nochmal überlegen, was kann das für uns praktisch auch heißen. In Vers 3, ein Gott voller Trost. Luther übersetzte, der Gott allen Trostes. Seine Eigenschaft von Gott, voll zu sein mit Trost. Und er lässt diesen Trost überfließen auf uns, damit wir ihn weitergeben können. Es ist sozusagen eine Kerneigenschaft Gottes. Und das Wort, was hier verwendet wird für Trost, das ist denen, die ein bisschen Griechisch können, sollte das bekannt sein, ist das Parakaleo. Und das heißt, eigentlich ist das Wort Trost im Deutschen ein bisschen schwach, um wiederzugeben, was da steht. Es geht sozusagen um einen Zuspruch, ja, um ein Zusprechen Gottes. Das ist was Aktives. Gott spricht hinein in Situationen, und zwar nicht irgendwelche Worte, sondern sein mächtiges Schöpferwort sozusagen. Ein Wort, das dann auch in unseren schwierigen Zeiten, in unseren Krisen seine Wirkung entfaltet. Wir wissen ja, dass Jesus selbst als das Wort bezeichnet wurde im Johannesevangelium. Und mit Jesus war es ja genauso. Er kam in eine menschliche Krisensituation hinein, was wir an Weihnachten gefeiert haben. In ein Volk, was unter Fremdherrschaft, unter Unterdrückung, unter Kämpfen gelitten hat. Er kam auch in die existenzielle Menschlichkeit hinein. Er kannte all die Dinge, ja, die wir Menschen so mitmachen. Er hat alles selber mitgemacht und mit erlitten auch. Auch da kommt er hinein. Diese Ermutigung, dieser Trost Gottes ist also immer etwas echt Bewegendes, Aktives, Großes. Nicht nur ein paar Worte, sondern mächtiges Wort. Vers 4, schau mal, wie Paulus hier sein eigenes Leben einordnet. Er sagt, in allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns. Er tröstet uns in all unser Trübsal, sagte Luther. Trübsal ist ein bisschen altes Wort, kann man vielleicht nicht mehr so viel mit anfangen. Deshalb fand ich hier diese neue evangelistische Übersetzung stark, dass sie sagen, in allem Druck, unter dem wir stehen. Ja. Paulus kannte das ja. Er kannte verschiedene echt schwierige Situationen. Gefängnis, Steinigung, Ablehnung, Verfolgung, Flucht. Er hat die Male Jesu am Leib, also körperliche Schädigungen durch die Peitschenhiebe oder sonst was er bekommen hat, weil er für Jesus gelitten hat. Weil seine Botschaft zwar meistens gut ankam und Leute ihm gefolgt sind, aber nicht bei allen. So, manche, die vor allem ihre Glauben in Frage gestellt gesehen haben, haben ihn dann verfolgt. Dass der Druck, er kannte ihn also, er kannte auch körperliche Schmerzen, hatte einen Stachel im Fleisch, wir wissen nicht genau, was es ist. Er kannte alles, Armut, das volle Programm. Aber er sagt, Gott ermutigt uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. In allerlei Trübsal sind wir mit dem Trost getröstet worden, und damit wir auch trösten können. In Kapitel 4, Vers 8 beschreibt er das nochmal stark, und wir merken, wie sein Blick hier auch, und das ist interessant, auf die anderen geht. Ja. Damit wir andere ermutigen können. Das, was wir durchmachen, ist auch dazu da, dass wir andere ermutigen können. Den Trost, den wir empfangen, den lassen wir fließen, weiter fließen zu anderen. Und das ist schon erstaunlich, denn vielleicht kennt ihr das, wenn man sich in einer Krise befindet, ob das eine Krankheit ist oder eine Lebenskrise oder was auch immer, dann haben wir, also auch ich, haben einfach eine starke Tendenz, nur uns selbst zu sehen und unser Problem. Ja. Es liegt ja auch irgendwie nah, man ist mit irgendwas beschäftigt, irgendwas belastet einen und es fällt eigentlich schwer, auf den anderen zu schauen. Ja. Aber das ist das, was Jesus uns schenken kann. Dass wir selbst, wenn wir in einer Krise sind, doch so viel Trost empfangen, dass wir in der Lage sind, dieses Selbstbezogene zu überwinden und auch trotzdem auf den anderen zu schauen. Und unsere eigene Herausforderung oder Problem, was wir da haben, in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Guck mal, welche Kraft das entfaltet in Kapitel 4 ab Vers 8. Da sagt derselbe Paulus, wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Toll übersetzt. Wir stehen unter Druck. Ja, wir stehen unter Druck. Aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos. Paulus ist ratlos. Ja? Der weise Apostel, der auch so viel gelernt und studiert hat und so viel von Jesus empfangen hat, selbst der war ratlos. Aber wir verzweifeln nicht. Anscheinend wusste Paulus oft auch nicht, was jetzt in dieser Situation tun oder wie jetzt in dieser Situation handeln. Er bezeichnet sich und seine Mitarbeiter als ratlos. Aber wir verzweifeln nicht. Der Blick geht trotzdem nach vorne. Und immer, das können wir in der Apostelgeschichte schön lesen, führt Gott sie dann irgendwie und sie finden einen Weg und es geht weiter. Das ist ganz ermutigend. Er sagt, wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden abgelehnt, isoliert, aber nicht alleine. Wir werden zu Boden geworfen. Ach du meine Güte. Ja. Also er kannte auch das Gefühl, was es heißt, ganz am Boden zu sein. Vielleicht durch den Druck von anderen, vielleicht durch Umstände, die schwierig waren, ganz unten. Aber wir gehen nicht zugrunde. Ach, schön übersetzt. Ja, wir sind am Boden, aber nicht, wir gehen nicht zugrunde. Wir bleiben da nicht. Wir stehen wieder auf. Wir haben von uns vielleicht auch eine Tendenz zu sagen, wenn es richtig hart wird, ich halte das nicht mehr aus. Aber da ist einer, der uns hält. Selbst wenn wir es nicht mehr aushalten. In letzter Zeit, ich öfters mal so gesehen, dass es Artikel oder Podcasts zum Thema Resilienz gibt, ne? Widerstandsfähigkeit. Psychologen und andere fragen sich, warum ist das eigentlich so? Der eine erlebt was ganz Schlimmes und zerbricht daran, ja? Und der andere erlebt genau dieselbe Sache und kann das irgendwie besser verarbeiten. Ich denke, es liegt auch an diesen Dingen, wie sehr wir lernen, so zu empfinden, so zu denken, dass wir nicht in so eine Opferrolle einsteigen und sagen, das ist jetzt so schlimm, ja, ich werde mich nie mehr erholen oder ich bin jetzt total kaputt. Wir können am Boden sein, aber wir werden nicht zugrunde gehen. Wir können verzweifeln, wir können ratlos sein, aber brauchen nicht zu verzweifeln. Wir können unter Druck geraten, aber wir sind nie alleine. Wir werden nicht erdrückt. Vers 5. Denn wie die Leiden, die Christus ertrug, sich auch über uns ergießen, so reich ergießt sich dann auch sein Trost über uns. Erstmal fand ich krass, dass er davon spricht, dass das, was Jesus durchgemacht hat, sich auch über ihn ergießt in Fülle. Da haben wir so wieder die Fülle, aber hier im Negativen in Bezug auf die Leiden. Ja, widerspricht schon sehr eindeutig der Vorstellung, dass Gott uns immer vor allem bewahrt, ja, und irgendwie safe hier durch alles durchbringt. Nein, hier ist ja von die Rede, dass das, was Jesus ertrug, sich über ihn und seine Leute regelrecht ergießt. Aber genauso reich ergießt sich dann auch der Trost. Die Leiden kommen über uns geflossen, übersetzt eine andere Übersetzung. Und genauso fließt der Trost über uns und schließlich durch uns. Ja. Das Wort hier heißt im Prinzip, wir haben im Überfluss vorhanden. Ja. Wir haben Leiden im Überfluss vorhanden und auch Trost im Überfluss vorhanden. Was sind denn die Leiden, die Christus ertrug? Naja, genau dieselben. Wenn wir an den Christus am Kreuz schauen, nur an diese Zeit, ja, wo wir jetzt auch wieder drauf zugehen, Karfreitag, Ostern, dann sehen wir jemand, der zutiefst abgelehnt wurde, verspottet, geschlagen, ausgehängt, ein Marterpfahl, ein Pranger gleichzeitig. Und das in aller Ungerechtigkeit, jemand, der ungerecht verurteilt wurde, falsche Beschuldigungen, komische Verfahren. Wir sehen Schmerz, wir sehen körperlichen und seelischen Schmerz. Wir sehen sogar den Tod. Ja. Das sind Dinge, die Jesus in dieser Welt kennengelernt hat. Der, von dem es heißt, dass er ohne jegliche Sünde ist, der, von dem es heißt, dass er keine Bestrafung verdient hat. Er konnte sogar unsere Strafe am Kreuz tragen. Aber dazu war es notwendig, anscheinend, dass er mit all den üblen Dingen dieser Welt konfrontiert wird. Weil jetzt können wir sagen, wir haben einen Herrn, der kennt das. Ja. Wir haben nicht irgendeinen abgehobenen, was weiß ich wo, Gott da sitzen, sondern wir haben einen, der weiß, wie es ist. Und das ist ein enormer Trost, eine enorme Ermutigung. In Vers 6 begegnet dann uns noch eine ungewöhnliche Sichtweise. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Man fragt sich manchmal, warum muss ich dieses oder jenes durchmachen? Oder der Bruder, die Schwester, warum hat er es so hart? Ja. In dieser Sichtweise geht der Blick von einem selber weg auf den anderen. Das kann Jesus schenken. Wir machen durch, im Prinzip, was Jesus auch kannte und durchgemacht hat, damit wir die anderen stärken und ermutigen können, die genau das durchmachen, was wir durchmachen. Und so ergibt sich auch ein bisschen so etwas wie ein Sinn in einer Leidenszeit. Im Leiden ist die Frage nach dem Sinn echt schwierig, obwohl sie sich aufdrängt. Man fragt sich, welchen Sinn macht das alles? Ja. Von diesem Vers ausgehend können wir schon sagen, wir können uns dann ein Stück weit mit dieser Seite von Jesus besser identifizieren. Wir können wir werden konfrontiert mit dieser Unperfektheit, mit dieser Sündigkeit, mit dieser Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt. Das ist das, was Jesus auch getan hat, was er erlebt hat. Und wir können gleichzeitig lernen, überzufließen mit dem Trost, den der Herr schenken will. Leiden und Nöte sind deshalb nichts Gutes. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so eine Leidensverherrlichung kommen. Ja, Leiden und Nöte sind nichts Gutes. Aber es kann tatsächlich was Gutes dabei herauskommen. Denn es gibt nicht nur Leiden, sondern auch den Trost. Wir sind voller Zuversicht, Vers 7, für euch. Und wir sind sicher, dass ihr nicht nur an den Leiden Anteil habt, sondern auch an dem Trost. Wie kann jetzt Trost konkret geschehen und fließen? Drei kurze Punkte dazu. Das eine ist Trost durch den Geist Gottes. Zweite, Trost durch das Wort Gottes. Und Trost durch die Gemeinde Gottes. Trost durch den Geist Gottes. Im Johannesevangelium heißt der Heilige Geist der Tröster, der Beistand. Und es ist dasselbe Wort, der Paraklet, der dir zuspricht, der dir ein mächtiges Wort zuspricht. Johannes 14, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Ja. Und es ist mir eine große Freude, hier mit den iranischen Geschwistern eine Gruppe zu machen. Und was immer wieder Thema ist, der Frieden Gottes, ja, der sich so gewünscht wird. Nach all dem, was man vielleicht auch durchgemacht hat, bei Flucht oder Verfolgung oder ähnlichen Dingen. Und immer wieder erleben Menschen diesen Frieden Gottes. Das werden viele von euch kennen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, auch uns in Leid und Krise daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat, wer wir in ihm sind, wie geliebt wir sind, wie groß die Vergebung ist, die wir bekommen haben, und was für eine herrliche Zukunft uns erwartet. Er führt uns in den Frieden Gottes hinein. Lass dich trösten durch den Geist Gottes und gib den Trost weiter. Zweites, Trost durch das Wort Gottes. Ja, und ich hoffe, jeder von euch kennt Verse, die einfach, wenn man sie liest, die einfach trösten. Ja. Ich habe festgestellt, Trost kann man eigentlich quasi auf allen Seiten der Bibel finden. Es ist so viel Ermutigendes, ja, und ich hoffe, ihr markiert euch die Dinge, schreibt sie euch raus, lernt sie vielleicht auswendig. Ja. Also überlegt, was hat mich in den letzten Tagen eigentlich ermutigt, und ich bin mal wieder in den Sprüchen im Alten Testament gelandet. Die sind teilweise so realistisch und die beschreiben das Leben irgendwie so, wie es ist. Das ist ein bisschen witzig manchmal. Mich tröstet das. Da steht zum Beispiel Kapitel 17, Vers 22, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Genau. warum hat mich das ermutigt? Naja, in letzter Zeit viel Arbeit gehabt und viel Stress und ich habe gedacht, okay, ich muss mal was für mal tun, dass mein Herz schöne Dinge erlebt, dass ich wieder ein bisschen fröhlicher werde. Wenn ich das nicht tue, kriege ich irgendwann gesundheitliche Probleme. So habe ich den Vers gelesen. Also das ist auch eine Verantwortung, dass ich dafür sorge, dass ich ein wenig mehr Freude im Leben habe. Und genau, so hat mich dieser Vers ermahnt. Ja, ich will kein betrübtes Gemüt da und mein Gebein verdorrt. Also das ist, nein, danke, gefällt mir nicht. Ja, also schon ein bisschen sparsam hier und da, genau. Und das Schöne ist ja, wenn Wort und Geist zusammenkommen, ja. Ich lese was und kann es, wenn ich im Leid bin, manchmal kaum glauben, wie ermutigend das ist. Ja, ich lese was von Gottes Liebe und ich sage, ja, aber gut, jetzt hänge ich hier im Krankenhausbett oder in meiner Lebenskrise oder in meiner Depression oder was. Und was, es kommt manchmal gar nicht an uns ran, ja, weil es alles in uns, die Gefühlslage sagt was anderes, ne, als dass man geliebt und gesegnet ist. Aber trotzdem ist ja diese Realität höher wie das, was wir da immer so empfinden. Ja, das sind ja nur Resultate unserer Erfahrungen und wie wir das dann verarbeitet haben. Das heißt, wenn wir diese Dinge trotz allem in uns reinsprechen, dann der Geist Gottes zeigt uns dann vielleicht den Segen, ja, mitten im Leid oder den Trost, der doch da ist, den wir vorher gar nicht gesehen haben. Und diese Dinge, das ist sehr wichtig. Dadurch verschwindet nicht automatisch alles negative Gefühl, aber es wird sozusagen ergänzt durch etwas, was sehr wichtig ist, nämlich das, was der Geist Gottes uns in so Situationen sagen will. Das dritte ist Trost durch die Gemeinde Gottes. Und da möchte ich euch Mut machen, ja, und möchte ich euch sagen, ich glaube, da haben wir hier viel Potenzial, ja. In der Gemeinde und auch darüber hinaus geben wir den Trost weiter, den wir empfangen haben. Wir ermutigen gerade die, die das durchmachen, was wir zum Beispiel schon durchgemacht haben. Und dazu ist nötig, dass wir offen sind und das auch erzählen. Und das merke ich doch hier immer wieder. Hatte jetzt die Woche einige Taufgespräche. Haben wir nächste Woche Taufe mit 10 Leuten. Und das war mir eine große Freude. Auch da hat man die ein oder andere Leidensgeschichte gehört. Aber dann auch gehört, wie Gott da gewirkt hat, eingegriffen hat, bewahrt hat, durchgebracht hat. Wie Menschen in einer Krise zum Glauben gekommen sind und. Und es hat mir mal wieder gezeigt, ja, das sind so wertvolle Geschichten. Und jeder, der so etwas erlebt, hat Potenzial, andere zu ermutigen. Und oft hängt damit auch eine Berufung zusammen. Ja, nicht immer, aber man kann sich mal fragen, okay, wenn ich bestimmte Dinge erlebt habe, wo ich manchmal das Gefühl habe, das kennt kaum jemand. Ja, ich habe davon erzählt, andere schütteln nur den Kopf und können das gar nicht fassen. Aber dann sind da auch Leute, die genau dasselbe durcherlebt haben oder vielleicht noch drinstecken. Und es ist die Frage, ist es nicht auch ein Teil von meiner Berufung, etwas weiterzugeben? Ja, kann das nicht Teil von Gottes Plan sein? Weil dann ist man motiviert, ja? Wenn man selber was Krasses erlebt hat und man ist da irgendwie durchgekommen mit Gott, dann weiß man, wie es ist und dann öffnet es einem die Augen, was für ein Leiden es eigentlich gibt. Und wenn man dann andere sieht, die genau an derselben Sache leiden, dann bekommt man eben dieses Herz, ja, und sagt, oh, und man hat vielleicht auch Kompetenz erworben. Man hat ein bisschen festgestellt, was kann mir helfen, hat irgendwie damit umgehen gelernt. Und dann kann man das weitergeben. Und dieser Text von Paulus ermutigt uns, das weiterzugeben. Lass es fließen. Auch den Trost, mit dem du getröstet worden bist. Ja, meine Berufung hängt auch mit sowas zusammen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich als Kind im Gottesdienst gelitten habe. Ja. Es war eine kleine Gemeinde und ich war das einzige Kind in meiner Altersgruppe und ich musste immer mit. Viele ältere Leute, es war immer dasselbe und die Luft war extrem schlecht. Und ich habe immer nur auf die Uhr geguckt, wann es endlich fertig ist. Ne? Woche für Woche. Ich glaube, damals war ich der festen Überzeugung, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt außer Gottesdienst. Ja. Wirklich. So. Und dann, als Jugendlicher, habe ich mich dann distanziert, auch vom Glauben und alles und wollte damit nichts zu tun haben. Und dann, als ich wieder neugierig wurde auf Jesus, bin ich eine Zeit lang in eine Landeskirche gegangen. Da war dann zwar mehr los und auch junge Leute, aber das war irgendwie, also nichts gegen Landeskirche, gibt ganz tolle Sachen dort, ja, Gott segne die Landeskirche. Aber dieser Teil war extrem liberal und bibelkritisch. Da war mit Glauben, war da irgendwie nicht so in. Ja. Da ging es um Politik und alles Mögliche. Und manchmal wurde dann die Bibel genommen und damit wurde und dann wurde was ganz anderes erzählt, als das, was da drin stand. Ja. Und das hat mich, ich war dann gerade Christ geworden, das hat mich irgendwie auch aufgeregt. Da habe ich auch dran gelitten, habe gesagt, was machen die denn hier? Ne? Man muss doch irgendwie, wenn man schon einen Bibeltext vorliest, auch erklären, was da drin steht. Ja, und nicht irgendwas anderes. Ja. Und den nur so als Sprungbrett für irgendwas benutzen. Und da habe ich dran gelitten. Ja. Und ich hätte damals nie gedacht, dass ich mal selber predige oder Theologie studiere. Aber dieses Leiden, das hat mich irgendwie motiviert. Ja. Und dann habe ich meine erste Schlüsselerfahrung gehabt in so einem Gottesdienst, wo dann der Pfarrer was anderes erzählt hat, als drin stand. Und ich sollte danach, der hat irgendwie mitbekommen, ich bin Christ geworden, da sollte ich noch ein Gebet sprechen. Und ich stand dann da vorne und ich konnte nicht anders, als zu erklären, was da steht. Und ich merkte, wie die Leute die Augen leuchten, ne? Viele waren schon eingeschlafen, Augen leuchteten auf einmal, ne? Und ich merkte so, ach, das, was ich empfangen habe, das tatsächlich, es bringt den anderen was, ne? Und es war für mich eine Schlüsselerfahrung, nicht geplant, nicht vorbereitet, ja. Und heute mache ich sowas ganz gerne. Also, und habe mich da ausbilden lassen und so, hätte ich aber nie gedacht. Ja. Aber es war ein Leiden, was mich letztlich auch dazu gebracht hat, da so hinterher zu sein. Ja. Und wenn man dann merkt, man kann da was ändern oder das, was man da auch durchgemacht hat, kann tatsächlich Menschen was nutzen, wenn man das richtig steuert und so. Das ist einfach wunderbar. Ja. Also möchte ich euch Mut machen, was immer ihr auch durchgemacht habt. Betet für die, die dasselbe durchmachen. Vielleicht könnt ihr auch mit ihnen reden. Vielleicht könnt ihr sie direkt ermutigen. Ja. Lass es fließen. Gott ist ein Gott des Trostes. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Nimm dir allen Trost und alle Ermutigung, die du vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes und von der Gemeinde bekommen kannst und gib es weiter an die anderen. Amen.